Wir freuen uns alle sehr und ich freue mich auch sehr, euch zu sehen und dass wir hier zusammen sein können miteinander. Ich bin auch froh, dass ich nicht den ganzen Tag beten musste, Herr, schenk gutes Wetter, wie das bei Freiluftveranstaltungen oft so ist, sondern dass einfach von früh diese Sicherheit da war, mag das Wetter werden, wie es will, wir sind heute in einer Kirche. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wir wollen einen Augenblick in der Stille beten, dass wir Gottes Wort in unseren Herzen aufnehmen können und dass es unseren Verstand erweitert. Herr Jesus Christus, so mach du dein Wort lebendig, dass durch geringes Menschenwort du selbst sprichst. Amen. Liebe Geschwister, ich lese Zeitung und ich verfolge interessiert Nachrichten. Und immer wieder taucht das Wort Klimakatastrophe auf. Das Wetter kann sein, wie es will. Es sind immer Anzeichen der Klimakatastrophe. Wenig davon die Rede, dass vor über 3000 Jahren hier alles 2,5 Grad wärmer war als jetzt. Wenig davon die Rede, dass mal die gesamten Alpen eisfrei waren. Bergbau bis weit oben. Problemlose Übergänge in den Süden. Wenig davon die Rede, dass es ein finsteres Mittelalter voller Regen und Eis gab, mit furchtbaren Hungersnöten. Wenig davon die Rede, eine kurze warme Zwischenzeit mit einer nochmal Eiszeit um 1700 rum. Ja, wir haben Klimaveränderungen, immer. Und auch immer schon gehabt. Und dann tauchen inzwischen junge Menschen auf, letzte Generation. Und inzwischen kennt jeder diesen Begriff. Und diese jungen Menschen sind voller Angst, sie könnten die letzte Generation sein. Und es geht so weit, dass sogar propagiert wird, möglichst keine Kinder zu bekommen, weil ja der Mensch die größte Belastung fürs Klima ist überhaupt und der größte Störfaktor in der Natur. Und wenn ich es recht weiß, haben zwei Leute aus dem englischen Königshaus eine Umweltauszeichnung erhalten, weil sie gesagt haben, sie beschränken sich auf zwei Kinder um der Umwelt willen. So einfach ist es inzwischen, Auszeichnungen zu kriegen. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass wir uns hier miteinander mal versuchen, diese Zeit, in der wir leben, theologisch einzuordnen. Weil ich den Eindruck habe, dass in unserer Gesellschaft das theologische Denken mehr und mehr verschwindet mit einem verschwindenden Bibelwissen, ist ja auch klar. In welcher Zeit leben wir? Versuch einer theologischen Einordnung. Wir leben unter dem Zeichen des Regenbogens, den Gott nach einem vernichtenden Gericht in das Firmament gestellt hat. Dieses Zeichen wird kopiert, es wird geklaut, es wird missbraucht, aber wir wollen nie vergessen, da war eine vernichtende Katastrophe. Und dann stellt Gott diesen Regenbogen in das Firmament und sagt, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Warum sagt das Gott? Weil der Mensch in seiner Furcht und auch in seinem nicht beherrschenden Natur, aus dem ja ausgeliefert. Immer wieder denkt, es ist vorbei, wenn das jetzt kommt. Und da sagt der lebendige Gott angesichts dieses Zeichens, du sollst von meinem Wort her Sicherheit gewinnen. Du musst dich nicht pausenlos ängstigen. Das ist nicht notwendig. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Darauf können wir uns verlassen. Das ist Gottes Zusage an alle Menschen nach der Flut. An alle Menschen. Und dann werden wir heute Worte aus dem zweiten Petrusbrief hören. Und Petrus schreibt diesen zweiten Petrusbrief ja in der Ahnung, dass er nicht mehr sehr lange Zeit haben wird, den Gemeinden sein Wort weitergeben zu können. Und deswegen fasst er da nochmal ziemlich eng das alles zusammen, worauf es ankommt. Und da schreibt er unter anderem in seinem zweiten Petrusbrief: Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen und die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen. Und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Das schreibt Petrus. So wird das Ende der Erde aussehen und nicht bloß der Erde. Denn die Himmel, das ist das Sichtbare, nicht die Welt Gottes, zergehen mit großem Krachen. Das eine, die Sintflut ist Vergangenheit, der Feuertod der Erde Zukunft. Übrigens, als der Petrus das schreibt, konnte er nicht wissen, dass Astrophysiker genau diesen Feuertod der Erde ausrechnen. Weil die Sonne sich ausdehnen wird durch ihren laufenden Masseverlust und dabei alle sonnennahe Planeten verglühen werden in der Sonne, bevor sie in sich zusammenfällt. Sie reden nur von Millionen Jahren. Brauchen wir auch keine Angst haben jetzt. Nur, Petrus schreibt, vor Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Und das macht er nicht, um uns eine Formel an die Hand zu geben, sondern er sagt damit schlicht und einfach, was wir hier von Gott bekommen haben, nämlich, dass wir eine Zeit haben, dass wir einen Tag haben, eine Nacht und dass wir uns das ausrechnen können. Das ist uns Menschen gegeben zur Sicherheit. Aber damit können wir nicht Gottes Zeiten ausrechnen. Wann, was geschieht. Deswegen Dieb in der Nacht. Und noch ein Wort bestimmt unsere Zukunft. Und dieses Wort macht den Blick auf die Zukunft nicht besser. In der Offenbarung, die Jesus Christus dem Johannes gibt, heißt es, und der vierte Engel goss aus seine Schale über die Sonne. Und es wurde ihr Macht gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer. Und die Menschen wurden versengt von der großen Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diese Plagen, und taten nicht Buße, ihm die Ehre zu geben. Da gibt es also tatsächlich noch einmal ein Gerichtsereignis, wo es sehr, sehr heiß wird auf der Erde. Und wo offenbar niemand beschließen kann, die Temperatur auf irgendeiner Höhe festzuhalten. Und das klingt alles so hoffnungslos. Da braucht man sich nicht sorgen, die letzte Generation zu sein, man kann sie sein. Jedenfalls, wenn Gott solche gewaltigen Dinge anzeigt, hilft kein Festkleben. Und nun wäre das doch trostlos, wenn ich so eine Zeitbestimmung, so eine theologische Zeitbestimmung machen würde und wir könnten uns dann irgendwo versuchen, auf diesen für uns Menschen gegebenen Zeitstrahl einzuordnen. Vielleicht sogar noch versuchen, in Klima und anderen Wetterereignissen zu suchen, wo es denn sein könnte. Aber da gibt es noch ein Ereignis. Ein Weltereignis. Unübertroffen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. So schreibt Paulus an die Galater. Es geht um Jesus. Um Jesus von Nazareth, den Christus. Denn der öffnet uns eine andere Zukunft. Petrus sagt, für die Menschen, die sich auf dieses Kind in der Krippe, auf diesen Mann Jesus von Nazareth verlassen, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist unsere Zukunft. Das ist unsere Zukunft. Wenn wir Jesus vertrauen und uns ihm anvertrauen. Petrus schreibt nie, dass die Christen es auf dieser Erde nicht schwer haben werden. Er schreibt nie, dass es für diese Christen auf der Erde keine Krankheit mehr gibt. Er schreibt nie, dass es für Christen auf der Erde keinen Hunger mehr gibt. Er schreibt nie, dass es nicht Zerwürfnisse gibt und verzweifelnde Dinge. Das schreibt er nie. Er schreibt, wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und plötzlich ist wieder die Frage da, in welcher Zeit leben wir? Wo ordnen wir uns ein? Natürlich mit allen anderen noch immer unter dem göttlichen Regenbogen. Noch immer. Und ihr dürft es euren Kindern und allen, die Angst haben, sagen, dass unser lebendiger und heiliger Gott sagt, solange diese Erde steht, soll nicht aufhören. Wärme hin, Wärme her. Forstleute freuen sich wie verrückt übers Wetter. Burgenkäfergefahr ist fast gebannt. Das viele Wasser verharzt alles. In welcher Zeit leben wir? Wir leben aber auch nach der Geburt, der Kreuzigung und der Auferstehung von Jesus Christus, unserem Herrn und Heiland. Das ist ja nicht bei der Krippe geblieben. Da sind ja gewaltige Dinge geschehen. Einiges haben wir gelesen und gehört. Wir leben nach dem, der Herr Jesus Christus als Mensch auf dieser Erde alles getan und vollbracht hat, wozu er in seiner Göttlichkeit bestimmt war. Und jetzt sitzt er zur Rechten Gottes des Vaters. Ihm ist alle Macht gegeben im Himmel, auf Erden. Und es werden durch ihn die anderen Dinge geschehen, die vorhergesagt sind. Und wieso steht eine Frage auf, wie lebe ich dann jetzt in der Gegenwart? Lache ich über die, die sich festkleben? Mach mich lustig drüber? Oder hab Zorn wie die Autofahrer, die aufgehalten werden? Versuche ich wenigstens die zu verstehen, die Ängste haben, weil sie Christus nicht kennen? Gehöre ich zu denen, die sagen, für mich reicht's? Ich kümmere mich bloß noch um mich. Mögen die anderen machen, was sie wollen. Wo gibt's unter uns noch diese guten Gespräche mit verschiedensten Argumenten, wo man aufeinander hört, wo man abwägt, wo man sagt, da muss ich auch nochmal drüber nachdenken, das habe ich so noch gar nicht gesehen, ich habe zwar noch eine andere Meinung, aber wo ist das noch der Fall? Wollen wir da mitmachen? Wie leben wir in der Gegenwart? Und nun ist genau der Apostel Petrus, der in seinem zweiten Kapitel, in seinem zweiten Petrusbrief schreibt, etwas Wunderbares. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns das erkennen lassen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat. So hat er uns das Größte und Wertvollste überhaupt geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Denn ihr seid ja schon dem Verderben entronnen, dem diese Welt durch ihre Leidenschaft verfallen ist. Deshalb müsst ihr nun auch allen Fleiß daran setzen, euren Glauben ein vorbildliches Leben beizufügen. Und diesem Leben die Erkenntnis. Der Erkenntnis muss die Selbstbeherrschung folgen. Der Selbstbeherrschung die Geduld. Und der Geduld die liebevolle Ehrfurcht vor Gott. Diese Gottesfurcht wiederum führt zur geschwisterlichen Liebe. Und aus der Liebe zu den Gläubigen folgt schließlich die Liebe zu allen Menschen. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr wird sich das auswirken und Frucht bringen. Und ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer mehr und besser erkennen. Das Erste, was der Apostel hier uns sagt, ist nicht ein Gesetz. Er sagt dir und mir, euch ist alles geschenkt, was ihr braucht, um jetzt so leben zu können, wie es dem Herrn Jesus Christus angemessen ist und wie es zu euch passt als Christen. Das ist euch alles schon geschenkt. Das müsst ihr euch nicht abbringen. Der Vater im Himmel beschenkt seine Leute. Unser Leben als Christen wächst nicht aus menschlicher Kraft, sondern aus dem gütigen Wirken Gottes. Wir werden immer scheitern, immer, oder scheinheilig werden, wenn wir meinen, aus eigenem Vermögen ein Leben nach den Worten der Bibel leben zu können. Werden wir immer scheitern. Haben wir keine Chance, aus eigener Kraft das machen zu können. Das geht nicht. Das geht auch schon dort los, wo wir nicht in der Lage sind, uns gegenseitig zu verzeihen oder wo wir nicht mehr in der Lage sind, einfach uns gegenseitig zu akzeptieren. Und da rede ich von uns als Christen. Alles ist geschenkt. Und nun kommt eine Sache, die ihr alle kennt. Geschenke nutzen überhaupt nichts, wenn wir sie nicht auspacken. Ist so. Ich weiß, dass manche E-Fahrrad geschenkt bekommen haben. Das steht gut. Es nützt gar nichts, wenn du E-Fahrrad geschenkt kriegst und nicht damit fährst. Kann man viele schöne Sachen damit machen. Ich weiß das schon, obwohl ich noch anders habe. Aber da kann man nicht mehr so viel machen wie mit dem E-Rad. Und genauso ist es doch mit Begabungen, die wir haben. Wenn wir die Begabungen, die wir auch von Natur haben und die uns Gott auch noch extra gibt, nicht nehmen und leben, Was soll's? Da wird nichts. Ich weiß schon, das ist immer andere Schuld. So einfach ist das nicht. Deswegen sagt der Petrus, wendet allen Fleiß daran, die Geschenke auszupacken, mit dem Ziel, ein vorbildliches Leben, ein von Jesus geprägtes Leben zu führen. Wieso vorbildlich? Will ja keiner mehr Vorbild sein. Ist auch kritisch, Vorbild zu sein. Wer traut sich, sich schon hinzustellen und sagen, ich bin ein Vorbild? Aber Leute, Kinder und Jugendliche, wie lernen die? Durch Nachahmung. Nicht so sehr viel über den Intellekt. Sie lernen vor allem durch Nachahmung. Und deswegen ist es so wichtig, dass das, was der Herr Jesus Christus in uns hineinlegt, von uns genommen wird und ausgepackt wird, dass die Nächsten sehen, so geht's oder so geht's nicht. Und das traut uns der lebendige Gott nun zu. Das traut er dir zu. Du brauchst dich gar nicht verstecken, er traut dir das zu. Er sagt, habe ich dir alles geschenkt. Und dann kommt hier so eine Aufzählung, die vielleicht manche ermüdet, aber die ist sehr wichtig. Wollen wir es noch einmal hören? Er weist Erkenntnis und in der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, die folgt, der Selbstbeherrschung die Geduld, der Geduld die liebevolle Ehrfurcht vor Gott. Diese Gottesfurcht wiederum führt zur geschwisterlichen Liebe und aus der Liebe zu den Gläubigen folgt schließlich die Liebe zu allen Menschen. Es geht ganz einfach los, Erkenntnis. Wenn ich mich nicht mehr treffe im Gottesdienst, wenn ich nicht mehr an die Bibelstunde gehe, wenn wir nicht mehr zusammenkommen, um miteinander das Wort Gottes zu hören, wie wollen wir lernen? Ich kenne prächtige junge Leute, ganz prächtige junge Leute, die engagieren sich sogar in der Kirche. Die haben keine Ahnung mehr, was in der Bibel steht, bis auf ein paar Brocken aus dem biblischen Steinbruch. Und wenn man ihnen ins Gespräch kommt, dann ist das so viel Welt, dass man denkt, kann man überhaupt noch was sagen? Erkenntnis, göttliche Erkenntnis wächst zuallererst aus dem Kennen des Wortes Gottes. Die Jünger waren 3 Jahre mit dem Herrn Jesus zusammen. Und da hat er mit ihnen geredet und gebetet und gelebt und gemacht. Und da haben sie erkannt. Und wir brauchen unsere Treffen miteinander. Und je mehr wir uns vereinzeln, umso schlechter wird's. Und deswegen wächst aus dieser Erkenntnis eben dann auch die Selbstbeherrschung. Ist folgerichtig. Weil ich Gott was zutraue. Weil ich ihm was zutraue. Ich kann es euch mal erzählen. Mit jungen Leuten auf Rüstzeit, es gibt nichts Schöneres, auch wenn die in der Pubertät sind, auf dem Weg der Menschwerdung. Es gibt nichts Schöneres. Kämpfe ohne Ende. Und manche haben sich zu Jesus, darf ich sagen, bekehrt. Mit 14, 15, 16. Waren die raus aus der Pubertät? Natürlich nicht. Und dann kamen sie heim in ihre Gemeinden und dann haben einige gesagt, wenn ihr Christen sein wollt, dann müsst ihr aber. Und ich habe gesagt, habt doch Geduld. Habt doch Geduld. Der Herr wird sie erziehen. Der Herr wird sie erziehen. Und heute sehe ich da, weil ich prächtige Frauen und Männer in Verantwortung in ihren Gemeinden, was waren das für Schlitzohren als Jugendliche. Aber mit Jesus hatten sie angefangen. Und ich habe mich halt dann zurückgehalten in allen Erziehungsversuchen. Ich habe gesagt, der Herr macht's. Wenn wir Geduld haben, natürlich. Mama scheint rein. Und so geht das weiter. Geduld. Geduld. Ja, wir lernen Geduld. Ohne Ende. Aber das alles, was hier steht, fasst das zusammen, was dann in unserem Leben zu konkreten Reaktionen, Verhalten und Denkweisen führt. Ganz klar. Und ich bin sehr dankbar und froh, dass es unter uns, in unseren Gemeinden, in unseren Gruppen, dort, wo wir uns treffen, noch ein bisschen anders zugeht. Als nur kumpelhaft. Ich bin darüber sehr froh. Es gibt tolle Freundschaften. Keine Frage. Aber dass man dann noch zu jemandem sagen kann, betest du mal mit mir, das ist was ganz Großes. Das ist was ganz Wertvolles. Das geht unter uns. Und deswegen ist es die Frage, die ich habe, was fällt dir gerade schwer? Das Erkennen des Wortes Gottes? Oder die Selbstbeherrschung, weil du in deiner Familie unheimlichen Ärger hast? Oder die Geduld mit Umständen, mit Menschen, wo man sich manches doch anders wünscht, anders plant? Macht der Herr, macht das wirklich? Wenn die Gedanken der Nacht kommen, macht das? Und die Gottesfurcht, das ist ja nichts anderes, als ihm das Beste zuzutrauen und nicht an seiner Macht zu zweifeln. Das ist Gottesfurcht für uns Christen. Nicht das Verkriechen in einer Ecke. Ihm das Beste zuzutrauen und nicht an seiner Macht zu zweifeln, fällt mir schwer. Fällt mir schwer. Und deswegen haben wir uns, dass wir einander lieben, als Geschwister und einer den anderen trage und ertrage. Und daraus das wird, dass unsere Menschenfreundlichkeit anderen gegenüber einfach zum Tragen kommt. Einfach die schlichte Menschenfreundlichkeit. Ich werde es nie vergessen. Ach, ihr jungen Leute, das müsst ihr euch erklären aus den Eltern. Wir standen an einer der wenigen Tankstellen der DDR, die auch sonntags geöffnet hatte, nämlich an der noch nicht komplett ausgebauten Autobahn Zwickau. Gab es eine Tankstelle, wo jetzt die Auffahrt ist. Haben versucht, den Trabant zu tanken, was natürlich auch ging. Da kommt ein Mann gesprintet. Völlig verzweifelt sagt, hast du noch so ED-Zeichen? Wisst ihr, was das war? DDR? Ich will die Tschechei fahren. Ich habe meine Frau drinne und die Schwiegermutter und ihre Freundin. Und ich habe das DDR-Zeichen vergessen. Der war in großer Not. Ich wollte in dem Augenblick nicht nach Tschechien und da habe ich ihm einfach aus meiner Seitentasche das D-Zeichen gegeben und gesagt, komm, was kriegst du nicht? Ich sage, komm, nimm. Der war überglücklich, der war einfach überglücklich, weil die Fahrt gerettet war und er unheimlich Stress vermieden hat, indem er nämlich gesagt hat zu den, Entschuldigung, drei Frauen, ich habe das Ding daheim vergessen. Einfach so eine schlichte Freundlichkeit hat diesen Menschen fröhlich gemacht. Und vielleicht entsteht darüber auch die Brücke, wo wir noch ein ganz anderes Wort sagen können, das Wort des Heils. Und nun finde ich es schön, da bin ich am Schluss, je mehr wir in dieser Hinsicht vorankommen, wir sind noch nicht fertig mit der Predigt gleich, aber mit unserem Leben als Christen, als Nachfolger des Christus Jesus noch lange nicht. Wir sind noch nicht fertig. Wenn du im Glauben gelernt hast, mit einem schwierigen Menschen umzugehen, stellt dir Gott einen noch schwierigen vor die Tür. Hat mir jemand in jungen Jahren gesagt. Ich wollte es nicht glauben, es stimmt. Da kannst du alt werden, wie du willst. Es stimmt. Und wenn du den Kampf gewonnen hast, geht der Nächste los. Wir sind noch nicht fertig. Aber je mehr wir in dieser Hinsicht vorankommen, ist das nicht schön? Kleine Schritte. Manchmal der Sprung. Umso mehr wird das Geschenk ausgepackt und mit immer neuem Staunen und neuer Demut können wir erkennen, wie gut es Jesus Christus mit uns meint. Und dieses Staunen und dieses Erleben wünsche ich uns allen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als eure Majestät, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.